Fritz. Podcast. Trackback.
Heute mal mit einer unbekannten Stimme am Mikrofon. Mein Name ist Ronald Radeke und ich sage Hallo.
Fritz Trackback.
Jeden Samstag geht es natürlich auch in dieser Woche in den kommenden 2 Stunden um alles, was irgendwie mit dem Netz zu tun hat. Und klares Pflichtthema diese Woche ist natürlich das Leistungsschutzrecht. Nach ewigen Diskussionen wurde das umstrittene Gesetz gestern im Bundestag erstmal verabschiedet. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Darüber sprechen wir nachher mit Matthias Spielkamp von iRights.info. Außerdem gibt es einen Überblick über die Handymesse Mobile World Congress und wir werden uns mit den Datenfängern aus Gütersloh beschäftigen. Aber wir wollen euch natürlich nicht nur über die Themen aus dem Netz auf dem Laufenden halten, sondern auch dafür sorgen, dass eure Musikbibliothek nach und nach immer ein bisschen größer wird, ohne dass ihr was dafür zahlen müsst. Und darum gibt's jede Woche 7 neue Songs von Bands aus aller Welt, die ihre Musik zum Gratis-Download ins Netz stellen. Und eine der bekanntesten Bands aus dieser Netzmusikwelt sind sicher Garmisch. Das ist eine schwedische Band und es waren mit die ersten, die das Internet für sich entdeckt haben, um Musik da zu veröffentlichen. Und auch wenn das schon ein bisschen her ist, dass die ihre Platten da veröffentlicht haben, gibt's immer wieder neue Remixe, denn nach und nach entdecken natürlich auch andere Künstler die Songs von Garmisch. Und wir hören mal rein in einen dieser Remixe von Toby Bear. Der hat seinen Irrfahrt-Remix zum Song in München gebastelt. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, dann schaut doch mal ins Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Hier gibt's schon mal einen Song. Garmisch in München. Ein Toby Bear Irrfahrt Remix.
bist wieder da. Wir haben kein Papiere. Er hat uns noch nicht entdeckt. Wir fahren gleich weiter. In Dresden, das Geld ist all. Wir können nicht weiter. Verschwinden ganz unbemerkt. Die Flut zu Ende.
Musik aus dem Netz von Garmisch, wohlgemerkt eine schwedische Band. München haben wir gehört im Toby Bears Irrfahrt Remix und den Link dahin zu diesem Download von diesem Song findet ihr auf trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Vom www ins RADIO.
Jede Woche sammeln wir für euch interessante Themen aus dem Netz, mit denen ihr euch das Wochenende vertreiben könnt. Und diese Woche hat sich Jonte Weiland für euch umgeschaut und eine tolle Dokumentation über Datenschutz ausgegraben und Lesenswertes zum Spamfilter von Apple und der Zukunft von Bargeld gefunden.
Meldegesetz und EU-Datenschutzreform, eure Daten sind nicht erst seit dieser Woche Thema. Und die Diskussion findet nicht nur in Deutschland und auf EU-Ebene statt, sondern auch bei unseren Nachbarn. Zum Beispiel in den Niederlanden. Diese Woche veröffentlichte Peter Flemmings die Doku Panopticon, in der er sich mit Überwachungsmaßnahmen in den Niederlanden beschäftigt. Gesichtserkennung in Straßenbahnen oder beim Kauf von Alkohol, Vorratsdatenspeicherung oder die ganz normale Kameraüberwachung sind nur einige Beispiele. Den ganzen Film findet ihr auf YouTube mit englischen Untertiteln. Und auch im hohen Norden gibt es nicht nur endlose Landschaften, sondern auch digitale und virtuelle Welten. In Schweden schaffen die Banken mehr und mehr das Bargeld ab. Selbst im Kiosk und an der Würstchenbude wird mit Kreditkarte gezahlt. Das mag Vorteile haben, beendet aber auch die Anonymität. Merkur-Online.de beschreibt, was gerade in Schweden passiert und auch, wie eventuell die Entwicklung in Deutschland weitergehen könnte. Sehr lesenswert. Und nicht nur Banken und Politik sind an euren Daten interessiert, sondern auch Unternehmen. Was sie dann damit alles anstellen, hat in dieser Woche die Seite iFun.de dokumentiert. Der Apple-eigene E-Mail-Dienst iCloud verschickt offenbar keine E-Mails, wenn es ihm nicht passt, was so in euren Anhängen steht. Findet der Dienst Wörter, die zum Beispiel häufig auf Pornoseiten vorkommen, wird die Mail einfach nicht verschickt, ohne dass der User etwas davon merkt. Auch wenn im iCloud Kleingedruckten auf diese Möglichkeit hingewiesen wird, ist dieser Vorgang unmöglich und klingt nach knallharter Zensur. Apple spielt das Ganze natürlich runter und spricht von einem Fehler im Spamfilter. Spracherkennung ist eine tolle Sache, gerade für Autofahrer. Anstatt sich beim Tippen aufs Navi in Lebensgefahr zu begeben, sagt ihr einfach, wo ihr hin wollt. Ein kleines Problem mit der Google-Spracherkennung hat aber offenbar der Autovermieter DriveNow. Matthias Bauer hat auf seinem Blog murphy.net ein Video hochgeladen, in dem er verzweifelt versucht, dem Navi klarzumachen, wo er hin will. Das Gerät schlägt ihm aber keine Straßennamen vor, sondern nur die Wörter Arsch und Pimmel in unterschiedlichen Variationen. Was das Navi ihm damit sagen will, bleibt im Dunkeln. Aber nicht nur Navis benehmen sich manchmal daneben und sind peinlich, sondern auch die Machwerke sogenannter Romanautoren. Die Seite literaturcafé.de hat die 5 peinlichsten Romananfänge von Hobbyautoren gesammelt. Ob der Roman mit einem Blick aus dem Fenster beginnt oder einer Rückblende, wer diesen Artikel liest, wird sich sicher erinnern, wie er oder sie sich bei ähnlichen Romananfängen schon mal gelangweilt hat. Es bleibt der Appell, Leute, nicht jeder muss ein Buch schreiben. Dafür sollte jeder mal Happy Birthday gesungen haben. Auch wenn der Besungene oft auch peinlich berührt ist, Geburtstag feiern ist doch schön. Sollen solche Szenen allerdings in Filmen oder bei öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, werden Gebühren fällig, denn das Lied Happy Birthday ist durch ein Copyright geschützt. Das Free Music Archive hat deswegen einen Wettbewerb für alternative Lieder unter der CC-Lizenz veranstaltet und jetzt die Gewinner gekürt. Der Klassiker bleibt Happy Birthday, aber ihr könnt ja auch mal was Neues probieren.
Jonte Weiland hat sich für euch durchs Netz gewühlt und die spannendsten Links der Woche gesammelt. Unter trackback.fritz.de könnt ihr alles in Ruhe nachlesen und euch auch gleich noch mit neuer Musik versorgen.
Fritz Trackback.
Diese Woche gab es im Netz natürlich ein ganz, ganz großes Thema, das Leistungsschutzrecht. Seit Ewigkeiten wird über dieses Gesetz gesprochen, geschrieben, geblockt, alles, was dazugehört. Und eigentlich sind sich mehr oder minder alle einig, dass das nicht so richtig was ist, beziehungsweise alle sind sich einig, dass sie nicht wissen, warum und wieso und weshalb. Trotzdem wurde gestern am Freitag im Bundestag darüber ein Gesetz verabschiedet und was genau da jetzt eigentlich verabschiedet wäre, darüber möchte ich mit Matthias Spielkamp von iRights Info mal sprechen. Der weiß da hoffentlich mehr. Hallo Matthias, ich grüße dich.
Ja, hallo.
Leistungsschutzrecht ist ein Riesenthema, das uns jetzt ja quasi seit Jahren begleitet und ich glaube, wir müssen es uns da jetzt alle mal so ein bisschen sammeln. Im ersten Koalitionsvertrag stand schon was von Leistungsschutzrecht und seitdem wird da auch drüber diskutiert. Kannst du uns vielleicht mal, soweit es geht, kurz zusammenfassen, worum es überhaupt bei diesem Gesetz gehen soll?
Ja, die Verleger möchten gerne, dass Inhalte, die sie selber ins Netz stellen, für die sie aber erstmal kein Geld verlangen, also die jetzt nicht hinter einer sogenannten Paywall sind, sondern die frei im Netz stehen, also der Artikel bei Welt.de oder der Artikel bei FAZ.net, dass wenn die auf eine gewerbliche Art weiter genutzt werden, dass dann Geld an die Verleger fließen soll. Und mit gewerblich wäre auch sowas gemeint wie Google zeigt das an in Suchergebnissen und blendet daneben Werbung ein. Das wäre also nach Ansicht der Verleger eine gewerbliche Nutzung.
Das ist also die Grundidee vom Leistungsschutzrecht und das wird jetzt eben seit Jahren diskutiert. Ja, man kann schon sagen, seit Jahren mittlerweile. Und wie es immer so ist, so kurz bevor es dann zum Ziegel wird natürlich nochmal ordentlich daran gefeilt. Da kam nochmal eine Bewegung in die Sache. Bring uns doch bitte nochmal auf den Stand, den die Abgeordneten gestern Morgen hatten. Also als sie aufgestanden sind, zur Abstimmung gegangen sind, was war da gerade aktuell? Worüber haben die jetzt genau abgestimmt?
Ja, sie haben eben über den konkreten Gesetzesentwurf abgestimmt, der dann aber in dieser Woche nochmal grundlegend verändert worden ist in einer letzten Hau-Ruck-Aktion. Ich glaube am Dienstag, könnte auch erst am Mittwoch gewesen sein. Da ist der Gesetzesentwurf nochmal dahingehend geändert worden, dass da jetzt drinsteht, dass kürzeste Textausschnitte nicht mehr geschützt sein sollen. Und das ist etwas, was auch eben jahrelang kritisiert worden ist, weil man gesagt hat, also wenn wir so kurze Textausschnitte jetzt durch irgendeine Art von Recht, Leistungsschutzrecht ist nicht dasselbe wie Urheberrecht, aber das ist an der Stelle im Grunde genommen egal, wenn wir das schützen, dann besteht die Gefahr, dass wir einfach zu viel schützen, dass man praktisch hinterher gar nichts mehr machen kann. Und dann ist nochmal gesagt worden, okay, so soll es also nicht sein. Und dann haben sie sich aber am Kopf gekratzt und gefragt, ja und was soll jetzt das Gesetz noch?
Wir haben jetzt auch ein Abstimmungsergebnis, das haben ja auch nicht alle aus der Koalition dafür gestimmt. Und trotzdem ist es jetzt aber durchgegangen. Du hast gerade gesagt, die haben sich am Kopf gekratzt. Eigentlich ist die Frage, was soll es denn überhaupt noch? Was bedeutet das denn in der realen Welt jetzt, wenn man das Gesetz auf die Welt loslässt?
Ja, können wir tatsächlich im Moment überhaupt nicht sagen. Die Befürchtung ist, also was es bedeuten wird, ist, sobald es in Kraft tritt, gibt es eine große Rechtsunsicherheit. Und zwar deshalb, weil keiner so genau weiß, was es denn jetzt eigentlich bewirkt. Es gibt ein paar Dinge da drin, die Juristen unklare Rechtsbegriffe nennen. Und damit ist sowas gemeint wie kurze Textausschnitte. Was heißt denn kurz? Wie kurz ist denn kurz? Das muss alles erst mal rausgefunden werden. Das ist nicht unüblich, dass solche Begriffe im Gesetz stehen, weil ja Gerichte auch Auslegungsmöglichkeiten haben sollen und weil man da jetzt nicht reinschreiben kann, 5 Wörter oder 6 Wörter. Sowas passiert eben nicht in Gesetzen. Aber die Folge davon ist, dass man jetzt erstmal davon ausgehen muss, so richtig weiß niemand, welche Auswirkungen das haben wird. Die Bundesregierung selber übrigens auch nicht. Die hat noch auf eine Anfrage der Partei Die Linken geantwortet, dass ganz viel von dem, was da drin steht, dann die Gerichte klären werden müssen.
Hast du denn was mitbekommen, wie denn so die Stimmung jetzt ist? Also wir haben jetzt das Gesetz erstmal beschlossen. Es ist sehr unklar und so richtig weiß keiner, wie es jetzt damit weitergeht. Wie haben sich denn jetzt die Parteien, die dieses Gesetz wollten oder dazu geäußert, im Vorfeld geäußert haben, jetzt damit beschäftigt? Also ich habe jetzt mal geguckt, da waren Artikel drin das Gesetz hat eigentlich nur Verlierer geschaffen, bis hin aber auch zu voller Erfolg. Google ist damit voll betroffen und die Verlage haben es durchgesetzt. Haben sich die da schon irgendwie jetzt so ein bisschen positioniert oder wird sich das jetzt in Zukunft erst nach den Gerichtsentscheidungen zeigen, wie es mit dem Leistungsschutzrecht weitergeht?
Ja, ich glaube Letzteres, denn dass die verschiedenen Akteure, die da gerungen haben um dieses Gesetz, dass die jetzt alle natürlich sagen, das Ergebnis ist ein Erfolg. Das ist immer so bei solchen Geschichten. Das ist wie bei Wahlergebnissen, da gibt es auch nie Verlierer, ne? Egal wie jemand abgewatscht worden ist. Ja. Und so ist es hier auch. Die Zeitungsverleger und Zeitschriftenverlegerverbände, die sagen, ja, es ist eigentlich genau das, was sie gewollt haben. Da sage ich jetzt als jemand, der das 4 Jahre beobachtet hat, also das kann eigentlich nur so eine strategische Aussage sein, so in dem Sinne, wir tun mal so, als seien wir zufrieden, damit wir nicht mit runtergelassenen Hosen dastehen. Ich finde, das Gesetz hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was sie irgendwann mal wollten. Aber vielleicht irre ich mich da auch, weil man ja die Folgen noch gar nicht so absehen kann. Google sagt, es betrifft uns nicht und so weiter. Also das, was die Kritiker, die sowieso dagegen waren, jetzt in erster Linie auch beklagen, ist eben, dass diese Unsicherheit da ist und dass das dazu führen kann, dass es viel Spielraum gibt für Abmahnungen in Zukunft und dass Leute dann einfach auch davor zurückschrecken, bestimmte Dinge zu tun, die sie ohne das Leistungsschutzrecht einfach tun würden. Aber dass man wirklich sagen könnte, es gibt jetzt, also die Verlage haben sich jetzt durchgesetzt mit dem, was sie eigentlich wollten. Die haben ein Gesetz, auf dem Leistungsschutzrecht draufsteht. Aber meiner Ansicht nach ist das Papier nicht wert, auf das es gedruckt ist.
Es ist also auch nach wie vor alles nicht so einfach mit dem Leistungsschutzrecht. Erstmal beschlossen wurde es, aber das heißt im Grunde gar nichts, beziehungsweise weiß es keiner genau, hat uns gerade Matthias Spielkamp von iRightsInfo nochmal genau erläutert. Wir werden sehen, was damit passiert. Erfahrungsgemäß wird das noch eine ganze Weile dauern, denn die Gerichtsentscheidungen, die das Ganze so ein bisschen ja mit Leben befüllen, dieses Gesetz, die werden noch eine Weile auf sich warten müssen. Das geht ja alles nicht innerhalb von 2 Wochen. Und ich vermute, wir werden noch eine ganze Menge hören vom Leistungsschutzrecht, denn wie gerade auch schon angeklungen ist, damit zufrieden geben wird sich dann wahrscheinlich keiner. Danke, Matthias, für deine Einschätzung.
Gerne.
Wir hören uns, wenn wir wieder neue Infos zum Leistungsschutzrecht brauchen. Danke dir.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. That. I know you found that nocturnal's about that. Sweep through the darkness. Now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap. And let me hear you say, all day.
Yeah, who are you? How do you do? Come on here, sit down, grab a brew, join my crew. I'm hoping you don't think that I am preachy or pompous. I could promise you my intention was the opposite. But see, I don't have much time to be talking about partying and drinking wine. So I'll tell you how I lost my mind. And then I got it back with a soul clap. And I burn the incense, wake the drone, dial tone, get on the phone, spread the word, get in the zone. Cause birds of a feather can fuck through any weather. And I think it better if we unite the tribe and do this forever. Stack a little cheddar, eat it all together. Make a new gift to kind of me, then forget about the past. Rewrite, think fast, now put this track on blast. Where my owls at and where my gals at? And to the fellas, where my pounds at? I know you found that, nocturnal's about that. Sleep through the darkness, now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap. And let me hear you say, all day.
Hear the hate, decided we're Illuminati. Kinda funny and you're late, let me help you now relate. You said you crazy witch, don't let them hear you spit. Who do you think you are and who did you come with? Turns out I got a whole squad, owls on my side. The nocturnal tribe, we rather walk instead of ride. For the ground beneath our feet, we marching in the street. Awakening fears on blast so we could delete, complete. Put the past where it belongs. We all from one home, she go Gaia, Mother Earth. And the planet's prone to be unforgiving. If you don't change how we're living and you're being what you're seeing. Can't be deceiving, but we're responsible for what we're streaming. Out of transmission towers that we call brains. Our electric car, more powerful than fame. So send out love and say, ooh, after your name. Where my owls at and where my gals at? And to the fellas, where my pounds at? I know you found that, nocturnal's about that. Sleep through the darkness, now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap. And let me hear you say, ooh, ooh, all day. Where my owls at? Where my gals at? And where my gals at? And to the fellas, where my pounds at? I know you found that, nocturnal's about that. Seeing through the darkness, now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap. And let me hear you say, ooh, ooh, all day. Where my owls
owls at and where my gals at. And to the fellas, where my pounds at. I know you found that. Nocturnal's about that. Sing it through the darkness. Now let me get a soul clap. Now let me get a soul clap. And let me hear you say.
Kelly Mace. Musik aus dem Netz ist das. Owl Time heißt der Song und den könnt ihr euch ohne Bedenken auf die heimische Festplatte saugen, denn den Link gibt's ganz kostenlos und legal im Netz und ihr findet alle weiteren Infos dazu im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Würde man 1000 Leute auf der Straße fragen, welches ihr wichtigstes Gadget ist, dann würden wahrscheinlich ja mindestens 80% sagen, das Smartphone natürlich. Und laut einer gerade veröffentlichten Studie würde sogar die Hälfte aller Smartphone-Besitzer so weit gehen, dass sie ins Klo greifen würde, um ihr Schätzchen zu retten. Also wirklich ins Klo greifen. Dementsprechend gebannt haben wir alle letzte Woche nach Barcelona geschaut, denn da hat ja der Mobile World Congress stattgefunden, wo die versammelte Handywelt ihre neuesten Telefone und Trends für die kommenden Jahre vorgestellt hat. Stefan Rohne von cyberblog.de war vor Ort und kann uns Rede und Antwort über die Highlights und Trends des Mobile World Congress stehen. Hallo Stefan, grüß dich.
Ja, hallo.
Also MWC oder Mobile World Congress, eine riesengroße Veranstaltung, die Veranstaltung für Handys und Smartphones eigentlich weltweit. Und du jetzt, du schreibst ja bei cyberblog.de auch über mobile Sachen und so, jetzt mal so als Smartphone-Fan, wie hat dir das denn gefallen? Also waren dann wirklich Sachen, die dich interessiert haben vor Ort oder war das jetzt eher so, ja, halt Handys überall?
Also das große Highlight, was jetzt aus der Masse herausgestochen hat, gab es sicherlich nicht. Viele Hersteller hatten oder einige Hersteller hatten vorher schon die Chance genutzt, ihre neuen Top-Geräte vorzustellen. Das heißt, es waren jetzt keine wirklichen Neuheiten dort mehr. Man hatte natürlich die Chance, die jetzt mal auch live zu sehen und mal auszuprobieren. Aber es ging halt eher um so grundsätzliche Trends hin zu Full HD, LTE ist sicherlich ein wichtiges Thema. NFC wurde ganz stark gespielt. Das heißt, das Thema Wallet Payment war bei vielen Herstellern auf der Tagesordnung. Phablets, also Smartphones werden noch größer. Hosentaschen wird es bald nicht mehr reichen, denke ich. Da gab es einige Hersteller, die 6 Zoll oder größere Handys vorgestellt haben. Aber wie gesagt, jetzt das eine Gerät, was so wirklich aus der Masse herausstach, gab es nicht.
Du hast jetzt schon gesagt, also Full-HD-Auflösung, also wirklich super hochauflösende Displays, wo man perfekt Filme drauf gucken kann. Die Handys werden immer größer. Also man kann auch wirklich schon mal einen längeren Film irgendwie auf dem Flug gucken oder so. Ist das so, wenn du jetzt guckst, so der Trend der nächsten Jahre, wird es dahin gehen, dass man ein Gerät hat, was irgendwie Tablet, Smartphone zusammenbringt und mit dem man wirklich ohne Qualitätsverlust Full-HD-Videos gucken kann, surfen kann, spielen kann. Ist das so, wo die Hersteller hinwollen? Oder?
Offensichtlich denken das jetzt viele Hersteller. Also Samsung hat das ja mit dem Note damals und dann im Note 2 vorgemacht und inzwischen sind viele auf diesen Zug aufgesprungen. Und es ist tatsächlich so, dass die Displays wieder größer werden. Als in der Vergangenheit. Die Tablet-Displays, also Samsung hat ja das neue 8-Zoll-Tablet vorgestellt, werden eher ein bisschen kleiner. Also die neueren Sachen waren eher kleiner als 10 Zoll. Also das scheint mehr zusammenzulaufen.
Nochmal eine ganz andere Frage. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Irgendwie HTC hat kurz vorher sein neues Topmodell HTC One vorgestellt. Samsung wartet noch ein bisschen. Die wollen Mitte März ihr neues Galaxy vorstellen. Apple hat damit eh gar nichts am Hut. Die wollen da sich überhaupt nicht präsentieren. Wie ist denn das mit dem Mobile World Congress? Der hat ja einen guten Ruf in Smartphone-Kreisen, aber hat das denn überhaupt noch so die Bedeutung, wenn da eigentlich nur so B-Ware vorgestellt wird?
Es ist ja nicht B-Ware vorgestellt worden. Also die meisten Vorstellungen, die jetzt vorher waren, waren ja wirklich kurz vor dem MWC. Und da gab es bis dahin, bis auf den internen Veranstaltungen der Hersteller, noch relativ wenig Gelegenheit, sich die Geräte auch wirklich mal live anzuschauen. Insofern ist das schon eine wichtige Veranstaltung. Und es werden auch Trends natürlich vorgestellt. Also was viele Hersteller gemacht haben, die haben natürlich ihre Hardware vorgestellt, aber vor allen Dingen auch Anwendungen, die man eben dann mit der Hardware machen kann. Da ging es viel um Vernetzung der Welten, also Tablet, Smartphone, Fernseher, auch Anwendungen auf den Geräten an sich. Ein Thema, was bei vielen Herstellern kam, war Bring Your Own Device. Das heißt, wie kann man Mitarbeiter, die ihr eigenes Gerät im Unternehmen nutzen wollen, die Möglichkeit geben, dass das eben dann auch mit Unternehmensstandards, was Sicherheit, Datenschutz und so angeht, kompatibel ist. Also da gab es Lösungen, die vorgestellt wurden. Das war eher so das Thema, was viele Hersteller gespielt haben.
Also wenn auch die ganz, ganz großen Highlights zumindest nicht vor Ort vorgestellt werden, ist die MWC oder der Mobile World Congress also weiterhin wichtig für die Handy- und Smartphone-Welt. Und wir werden auch im nächsten Jahr viel Freude damit haben. Das sagt Stefan Rohne, der war vor Ort in diesem Jahr in Barcelona von cyberblog.de. Vielen Dank, Stefan. Und wenn ihr euch ein neues Smartphone kaufen wollt, kann ich nur empfehlen, bleibt noch ruhig. Ihr könnt jetzt schon mal gucken, was da war, was vorher vorgestellt wird. Und am 14. März, dann kommt Samsung und wird höchstwahrscheinlich das neue Galaxy S4 vorstellen. Und wenn ihr da wisst, was da so drin steckt, dann könnt ihr euch ganz entspannt entscheiden und könnt euch das neue Smartphone kaufen. Danke, Stefan. Mach's gut.
Danke. Tschüss.
Ronald Radeke und den Datenfängern von Gütersloh.
Fritz Trackback.
Der Sendung auf Fritz, in der sich alles ums Netz dreht und natürlich auch um alles, was da irgendwie noch so dranhängt. Und zu diesen Themen, die am Netz irgendwie dranhängen, gehört natürlich der Datenschutz. Und da gab es diese Woche einen ordentlichen Aufreger, der über mindestens drei Ecken ins Laufen kam. Kurz gefasst, Lobby Plug hat über die neue Datenschutzverordnung der EU mitsamt dazugehöriger Lobbyarbeit geblockt. Daraufhin hat sich denn da ein Leser, der bei Lobby Plug Mitbegründer Richard Gutjahr, gemeldet und ihm von einer Datensammelaktion an der Schule seiner Kinder erzählt, die der Bertelsmann Verlag seit Jahren wohl betreiben soll und die, wenn es denn stimmt, es wirklich in sich hat. Und bei mir am Telefon ist Richard Gutjahr, der uns am besten selbst erzählt, was da eigentlich vor sich geht. Hallo Richard, ich grüße dich.
Hallo Bonny.
Du hast mit deinem Artikel über die Datenfänger von Gütersloh für viel Wirbel im Netz gesorgt. Kannst du vielleicht kurz umreißen, was Bertelsmann da eigentlich macht?
Na, im Grunde genommen ist es ja nicht Bertelsmann, sondern seine Tochterfirma, einer Tochterfirma von Bertelsmann, allerdings jeweils 100%. Das heißt, man kann schon sagen, es ist Bertelsmann.
Bertelsmann und Co.
So ist es, Bertelsmann und Co. So, die schicken Gutscheine raus, so Ködergutscheine für gratis Bücher. Also Brockhaus zum Beispiel, Kinderbrockhaus nennt sich das. Oder auch für den Duden oder so Dudenbände. Das sind keine wirklich gedruckten, fetten Bücher, sondern es sind eher so Paperback-Heftchen. Ja, aber da steht natürlich Fett Brockhaus und Duden drauf, damit man meint, das ist etwas Wertvolles. Und diese Gutscheine landen bei Schulen, zum Teil sogar auch bei Kindergärten. Und ja, mit diesen Gutscheinen versuchen die also an die Adressen von Minderjährigen zu kommen.
Bevor wir jetzt wirklich die Keule rausholen und so Bertelsmann jetzt da drauf einhauen, du hast jetzt durch Leserpost davon Wind bekommen. Sind auch noch andere Verlage beteiligt oder ist das jetzt erstmal nur von Bertelsmann in dem Sinne bekannt?
Bertelsmann ist einer der größten, deswegen muss man sich die auch erstmal zur Brust nehmen. Es gibt aber ganz andere Verlage, die also auch versuchen, irgendwie sogar schon in Kliniken, ja, geht es ja schon los, dass man da also so gratis Geschenke bekommt mit irgendwelchen Rücklaufpostkarten und so. Das halte ich für weniger gefährlich, weil in Kliniken ein Säugling ist jetzt noch nicht so, wie soll man sagen, so ein Quengelkind, das sagt, bitte, bitte, Mami, unterschreibt, da gibt's was umsonst. Das liegt dann schon eher in der Kontrolle der Eltern. Aber bei Schulen und Kindergärten halte ich schon sehr für perfide, weil da kommt dann auch dieser Gruppendruck dazu. Alle Kinder kriegen ein Buch, nur ich nicht. Mami, unterschreib bitte. Und das ist schon ziemlich link.
Okay, also wir können zumindest davon ausgehen, dass es nicht ganz unübliche Praxis ist von mehreren Verlagen. Wir bleiben jetzt aber eben mal am Beispiel Bertelsmann, eben bei diesem Kinder-Duden-Beispiel zum Beispiel. In deinem Artikel hast du ja so einen solchen Zettel abgedruckt und ich kann mich sogar erinnern, dass in meiner Schulzeit, die schon ein bisschen her ist, ich auch so einen Zettel schon mal vor mir hatte. Ein bisschen anderer Form. Ich glaube, da gibt es mehrere Versionen und da muss man im Grunde unterschreiben, wie üblich die Daten, dass die benutzt werden dürfen, ja oder nein. Und da ist es so, dass man unterschreiben kann, nein, die sollen nicht genutzt werden, das Häkchen machen und daneben steht dann aber, auch ohne Einwilligung können die Daten aber genutzt werden. Ist das denn überhaupt legal?
Ich weiß nicht. Also ich habe mit zwei Juristen gesprochen, die haben gesagt, also das ist zumindest fragwürdig oder im dunkelsten Dunkelgrau des Graubereichs irgendwie. Also es ist streitbar auf alle Fälle. Im Grunde genommen ist das super link, ja. Also man meint, man ist so schlau und unterschreibt eben nicht, dass die Daten genutzt werden oder streicht das vielleicht sogar durch. Aber es ist völlig wurscht, was du machst, ja. Sie nutzen deine Daten trotzdem. Und das finde ich ein Wahnsinn.
Du hast jetzt auch schon geschrieben, dass das seit knapp 10 Jahren gemacht wird und trotzdem sind die Verlage ja nicht ganz untätig in Sachen Lobbyarbeit und arbeiten darauf hin, ja, da Gesetze weitestgehend hin noch vielleicht ändern zu können und da so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Warum denn eigentlich? Ich meine, sie machen es jetzt schon. Was soll ich denn dann noch ändern in der Zukunft? Hast du da irgendwie was rausgefunden?
Jetzt geht es wirklich ums große Ganze. Also bislang haben die so im verborgenen Kleinen sozusagen hier und da mal mit so einer Unterschriftenaktion das mal das Recht, sage ich jetzt mal, gebeugt, aber vielleicht gerade noch so im legalen Bereich. Wie gesagt, ich bin ja kein Jurist. Mhm. Jetzt geht es aber ums große Ganze. Wenn die EU-Datenschutzverordnung kommt, ja, dann können Fakten geschaffen werden. Wenn die das da durchkriegen, dann gilt das nicht nur für Deutschland, sondern gilt das für ganz Europa, für alle 27 EU-Staaten. Und das ist, da geht es um eine Menge Geld und dann kann man sich auch nicht mehr wehren. Das heißt, wenn eine Firma aus egal wo innerhalb der EU einen mit so einem Lockvogelangebot drankriegt, ja, dann ist deine Adresse weg und auf alle Ewigkeit kann damit gemacht werden, was sie wollen und das ist schon ziemlich krass.
Lass uns doch mal einen kleinen Schlenker in Richtung Lobbyplug machen. Gibt es denn da schon so ein paar, wurde da schon ein bisschen gewühlt, wie genau die Verlage versuchen, da Einfluss zu nehmen?
Naja, Die deutschen Verlage, das haben wir uns daraufhin natürlich nochmal genau angeschaut, die haben natürlich viele Lobbypapiere in Richtung Brüssel geschickt, wo die eben genau versucht haben, diese ganzen Formeln auch zum Beispiel die Kinder zu schützen, also rausgekekst haben, komplett gestrichen. Ja, also die EU-Kommission hat in ihrem ersten Entwurf tatsächlich noch extra unterstrichen, dass die Daten von Kindern äußerst sensibel zu behandeln sind und dass die also nicht erfasst werden dürfen, ohne weiteres und schon gar nicht ohne Unterschrift. Und genau das hat also der Bundesverband der deutschen Zeitschriftenverleger zum Beispiel also weggestrichen. Und wir sind sehr gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, weil die Datenschutzverordnung, die ist jetzt gerade sozusagen noch in der Mache. Und es ist wirklich spannend zu beobachten, ob die das dann bis zum Sommer, wenn das ganze Gesetzespaket dann zur Abstimmung im EU-Parlament steht, ob die das bis dahin dann wirklich also rausgekillt haben.
Die Verlage haben also ganz öffentlich diskutiert mit Google über das Leistungsschutzrecht. Das haben wir eigentlich alle mitbekommen, aber auch im Verborgenen wird da fleißig Lobbyarbeit betrieben. So scheint es zumindest erstmal. Wir haben eben gehört von Richard Gutjahr, dass also gerade in Sachen Datenschutz da einiges gemauschelt wird und versucht wird, Einfluss zu nehmen, um die anstehende neue EU-Datenschutzverordnung doch so ein bisschen nach den eigenen Wünschen zumindest mitzugestalten. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Es gibt da jetzt auch erste Erkenntnisse. Ihr könnt das natürlich immer weiterlesen auf dem Blog von Richard Gutjahr. Den Link findet ihr auf trackback.fritz.de und wir bleiben natürlich auch dran an dem Thema und wenn es da ganz neue Sachen gibt, dann hört das auch hier bei uns bei Fritz. Danke Richard, mach's gut.
Danke Ronny, ciao.
Tschüss. Bicycles. Hard Times hier bei Trackback auf Fritz. Und wenn euch dieser Song gefallen hat, dann ladet ihn euch doch einfach runter. Die Neon Bicycles sind so spendabel und haben das Ding per Creative Commons Lizenz ins Netz gestellt. Und das heißt für euch kostenloser Download. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ihn auch noch einen Kumpel schicken. Auch das ist nämlich möglich mit CC-Lizenz. Und den Link zum Download gibt's wie immer im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Seien wir mal ganz ehrlich, Werbung nervt einfach. Und da spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt im Fernsehen ist oder im Internet. Man kann sich ja teilweise helfen, also auf Websites mit den diversen Blogger, die es da so gibt. Aber bei den Videoportalen ist es ja nicht ganz so einfach. Da muss man eben dann doch mal durch. Und das Schlimme daran ist, dass es ja bisher da keine wirkliche Alternative gibt. Da läuft es im Grunde wie im Fernsehen auch. Ihr kriegt was vorgesetzt und müsst es dann schlucken. Jetzt haben sich aber ein paar clevere Köpfe Gedanken darüber gemacht. Und es gibt mehrere Modelle, wie man das vielleicht verbessern könnte. Unter anderem hat sich YouTube mit dem Thema mal beschäftigt und sich ein neues Werbemodell einfallen lassen. Da müsst ihr auch die Werbung gucken, aber ihr könnt vorher aussuchen, welche Clips dabei sind. Und wie da genau das funktioniert, das weiß Robert Vossen vom Basic Thinking Blog. Und der ist extra für uns ganz, ganz früh ausgestanden und hat sich in L.A. einen Wecker gestellt und steht uns jetzt Rede und Antwort. Hallo Robert.
Guten Morgen.
Sage mal, der User kann selber auswählen, welche Werbung und wann er sie sehen will, das verspricht YouTube mit dem neuen Modell. Kannst du uns kurz erklären, wie genau das funktionieren soll?
Genau, das ist im Prinzip relativ einfach. Bevor der Clip startet, bekommt der User eine Auswahl. Zum einen, wie viel Werbeunterbrechung er sehen möchte, also entweder eine lange oder zwei kurze. Und dann eben auch auswählen, welchen Spot er denn sehen möchte.
Du wohnst und arbeitest in den USA. Das klingt jetzt ein bisschen wie das, was Hulu schon seit längerem probiert, dass man Werbung sozusagen sich so ein bisschen maßschneidern lassen kann. Das kennst du wahrscheinlich auch schon, Hulu? Guckst du, bist du Kunde da?
Ja, ich nutze das sehr gerne und bin froh, dass ich das hier ohne Umwege nutzen kann. Und in der Tat, mir gefällt die Option sehr und ich muss gestehen, ich freue mich immer, wenn, also die Option gibt es nicht immer, aber wenn es sie gibt, freue ich mich, weil man kann sich dann eben aussuchen, ob man, ich weiß nicht, für Coca-Cola oder für Waschmittel eine Werbung sehen möchte. Und ganz toll sind die Werbungen, oder also vergleichsweise für Kinotrailer. Den guckt man sich vielleicht eh an oder würde sich den angucken. Und damit dann sozusagen ein ganzes Video freizuschalten, ist einfach angenehmer, als sich alle 10 Minuten unterbrechen zu lassen.
Also man gewählt das geringere Übel sozusagen und hat dann tatsächlich als Kunde ein Stück weit auch noch was davon. Aber wie ist denn das für die Werbetreibenden? Hast du was mitbekommen irgendwie in der Diskussion jetzt in den Staaten? Sind die da auch Fan von oder finden die das eigentlich eher nicht so witzig, dass die Leute sich das aussuchen, was sie da gucken wollen?
Ja, anfangs waren die Werbetreibenden noch sehr zögerlich dabei, denn klar, für die Markenwirkung ist es natürlich nicht schön, wenn man weiß, dass die Hälfte der User den Spot weggeklickt hat oder nicht angeklickt hat. Hulu hat inzwischen ein bisschen Marktforschung betrieben und herausgefunden, dass die Erinnerung an die Marke und auch die Kaufbereitschaft steigt, wenn der User den Spot auswählen kann. Nun hat Hulu die Zahlen ja selbst erhoben und ich meine, wir alle wissen, Statistiken sollte man lieber selbst gefälscht haben, bevor man sie glaubt. Aber dennoch glaube ich, dass wenn man aktiv einen Spot auswählt, dass man sich auch zumindest ein Stück weit mehr daran erinnert und eben positiver zu der Werbung eingestellt ist. Insofern glaube ich schon, dass sich die Werbung oder die werbungtreibende Wirtschaft da langfristig hin orientieren wird.
Allerdings haben sich denn in den USA jetzt auch so ein paar Werbeplattformen oder Anbieter gemeldet, die irgendwie jetzt nicht so populär sind. Also du hast jetzt gesagt, schon große Getränkehersteller, Autofirmen, weiß ich, sind bei Hulu auch sehr vertreten. Das sind natürlich jetzt auch so Werbeträger, die irgendwie interessante, in Anführungsstrichen, Werbung machen, also irgendwie viel Geld ausgeben. Sind da auch, wie ist denn die Erfahrung jetzt so bei Lebensversicherungen zum Beispiel oder, keine Ahnung, in die Richtung, die jetzt vielleicht nicht ganz so ein Hype-Werbung haben und wahrscheinlich dann auch die Tendenz haben, eher weggeklickt zu werden.
Richtig, das ist die Gefahr für, ja, ich sag mal, Produkte, die etwas einfach schwerer an den Mann zu bringen sind, wo man eben nicht mit Promis oder mit cooler Musik oder ich weiß nicht was, Humor werben kann. Für die könnte es in der Tat schwerer werden. Auf der anderen Seite, wenn ich 3 Spots für, sagen wir mal, eine Lebensversicherung produziere und weiß, dass der letzte am häufigsten gesehen wird, dann ist das ja auch eine Erkenntnis für mich.
Könnte dafür sorgen, dass sie einfach bessere Spots machen. Das wäre natürlich ein eher positiver Effekt.
Genau. Also ich glaube, dass unterm Strich auch für den Werbungtreibenden, der eben ein schwieriges Produkt zu bewerben hat, da Erkenntnisse drin sind, die er sonst eben nicht gewinnen würde. Denn letzten Endes ist auch der Zuschauer, der eine Werbung sieht, ein potenzieller Kunde. Und wenn ihm die Werbung nicht gefällt, oder andersrum, wenn ihm die Werbung besser gefällt, dann ist es wahrscheinlich auch eher der Fall, dass er das Produkt kauft.
Also richtig verlässliche Zahlen gibt es da also noch nicht, wie sich das auswirkt, aber so ein paar Ideen, wo es denn hingehen könnte. YouTube bzw. Google als Firma dahinter findet es trotzdem interessant, möchte es jetzt gerne ausprobieren. Hast du denn auch irgendwie schon was mitbekommen, ob und wann und wie das nach Deutschland kommen wird, oder ist das erstmal nur so ein US-Testballon?
Genau, also YouTube und Google experimentieren ja generell sehr viel und probieren einfach irgendwelche Sachen aus und schauen dann, wie das User-Feedback ist. Von daher gehe ich davon aus, dass das zunächst einmal regional in den USA getestet wird und auch eher im vergleichsweise kleinen Kreis. Und sollten sich die Zahlen dann als gut herausstellen, dann wird das, glaube ich, auch relativ schnell international umgesetzt. Denn Google hat natürlich was da, oder YouTube hat natürlich was davon, wenn die Werbezahlen unterm Strich steigen.
Es gibt also Neuigkeiten in Sachen Internetwerbung. Plattformen wie YouTube oder Hulu, ein Videoanbieter in den USA, machen sich im Kopf, wie man das irgendwie besser gestalten kann und so ein bisschen weg von diesem klassischen Modell, wir sagen, was ihr gucken müsst. Wird ein riesen Testballon, gerade in den USA. Hulu macht es schon länger, YouTube startet gerade. Wir haben Robert Vossen gehört vom Blog Basic Thinking, der sich bei Hulu da schon angeguckt hat und eigentlich das gar nicht so schlecht fand. Mehr Infos dazu gibt es wie immer im Blog zur Sendung, den findet ihr unter trackback.fritz.de. Und ich sage danke, Robert. Tschüss in die USA, ins sonnige Kalifornien. Mach's gut.
Gerne, tschüss.
Danke dir, tschüss.
Fritz-Tracknick. Blogger privat.
Unsere kleine Ecke, in der es um die ganzen kleinen Blogs da draußen geht, die wir alle täglich lesen und eben auch Freunden und Bekannten empfehlen wollen. Und letzte Woche haben wir uns das nuff.de angeguckt und vorgestellt und Bloggerin Patricia hat uns Folgendes empfohlen.
Unbedingt das Blog von Antje Schrupp, weil ich habe mich immer ein bisschen peinlich berührt gefühlt, quasi über mich selber zu sagen, ich bin Feministin, und das hat sie komplett umkehren können. Sie hat eine sehr offene und direkte Art und sie stellt sich eben nicht hin und sagt sowas wie, ich kenne die Wahrheit und wer nicht meiner Meinung ist, der hat eben den Feminismus als solches nicht verstanden. Und ich würde an der Stelle wirklich gerne noch mehr von ihr hören.
Und da klinken wir uns natürlich ein und wollen auch mehr davon hören. Hallo Antje, ich grüße dich.
Hallo.
Sag mal, du hast es eben schon gehört, ein tolles, tolles Lob von Patricia. Du hast sie ermutigt, von sich zu sagen, sie sei Feministin und über solche Themen überhaupt nachzudenken und auch zu sprechen. Freust du dich jetzt, sowas zu hören?
Ja, natürlich. Das ist natürlich klasse. Das ist ja auch der Sinn der Sache.
War das auch so ein Ding, warum du überhaupt geblockt hast, um Leute irgendwie so ein bisschen anzupieken? Oder ist das eher so, was jetzt im Nachhinein entstanden ist, dass du merkst, okay, die Leute, die lesen es, die reagieren darauf und irgendwie kann ich Leute ansprechen damit?
Naja, klar, man blockt ja, weil man schon Leute ansprechen möchte. Und dass der Feminismus so einen schlechten Ruf hat, das nervt mich schon immer. Und ich bin natürlich froh, wenn ich da ein bisschen was dagegen setzen kann.
Wir haben jetzt schon ja über den Blog gesprochen, sind mittendrin sozusagen. Das heißt Aus Liebe zur Freiheit mit dem Untertitel Notizen zur Arbeit der sexuellen Differenz. Wie würdest du denn selber jetzt deinen Blog beschreiben?
Feminismus ist ja kein Thema, meiner Meinung nach, sondern Feminismus ist eine bestimmte Perspektive, mit der man aber alle Themen aufgreifen kann. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin und mich interessieren eben vor allen Dingen politische Themen. Oder die Frage, wie Politik überhaupt gemacht wird, was man unter Politik verstehen kann. Und dann beschäftige ich mich mit allem Möglichen aus einer feministischen Perspektive, die ich aber für gar nichts Besonderes halte, weil es meine ganz normale Perspektive ist.
Wenn man jetzt so ein bisschen im Netz über dich nachliest und auch googelt, dann stößt man auch auf Artikel. Zum Beispiel Spiegel Online hat relativ groß über dich geschrieben und hat dich da so als feste Marke auch beschrieben. Jetzt sagst du gerade, man kommt halt zu dieser Thematik irgendwie zwar ganz zwangsläufig. Fühlst du dich da so ein bisschen in die Ecke gedrängt, so als die Feminismus-Bloggerin oder überhaupt, dass du jetzt zu so einer Marke gekommen bist, oder ist das eigentlich okay für dich?
Das ist völlig okay für mich, dass das schade daran ist. Also es gibt ja viele Feministinnen auch im Netz und ich finde einfach die Bezeichnung Feministin für mich sagt die noch nicht viel aus, weil es sehr viele unterschiedliche Feminismen gibt oder auch feministische Sichtweisen, und von daher möchte ich eigentlich nicht so Vertreterin des Feminismus sein, weil das geht nicht.
Wenn wir jetzt mal kurz auch von diesem Feminismus, von diesem Stempel wegkommen, du bist natürlich auch so überhaupt als Bloggerin selbst, ich habe gerade geguckt, über 6000 Follower auf Twitter, also du bist einfach so als Autorin ja auch eine Marke. Wolltest du das immer werden? War das schon dein Ziel oder hat sich das so mit der Zeit ergeben, dass du einfach Leute ganz bewusst auf deine Website gehen und deine Texte zu lesen und zu gucken, was du dazu sagst?
Nee, das hat sich so ergeben. Also der Grund, die Motivation für mich ins Netz zu gehen war, dass man da publizieren kann, ohne irgendwie eine Redaktion erst davon überzeugen zu müssen, dass das jetzt ein guter Text ist. Aber ich habe ja vorher auch schon publiziert und war auch vorher schon Feministin. Also bevor das Netz jetzt, die Möglichkeit zu bloggen irgendwie bestand. Und ich schreibe halt lieber in meinen Blog, weil das kann ungefiltert, da kann reinkommen, was ich gerne schreiben möchte. Und ich muss eben nicht diese Aushandlungen mit Redaktionen haben, die ja immer auch, gerade wenn man jetzt eine feministische Perspektive hat, immer ein bisschen merkwürdige Kriterien manchmal anlegen.
Jetzt ist es gute Tradition hier bei Blogger Privat, dass wir eine Kurzfragerunde haben. Bist du bereit?
Ja, mach.
Okay, wir legen los. Der oder das Blog?
Ich sage mal der Blog, das verstehen die Leute besser.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Ich persönlich mag lieber Twitter, aber gerade wenn man außerhalb der engeren Netzgemeinde Kontakte pflegen will, muss man zu Facebook gehen, weil viele Leute sind eben nur dort und nicht bei Twitter. Deshalb bin ich bei beiden. Bei Google Plus bin ich auch, aber gefällt mir nicht so sehr.
Windows, Linux oder OS X?
Ach, Windows.
Wie viele Facebook, Twitter, Google Plus Accounts, alles zusammen, hast du insgesamt?
Ah, keine Übersicht. Ich melde mich eigentlich überall immer erstmal an, aber benutze es dann nicht weiter. Also Instagram finde ich noch schön. Hauptsache bin ich bei Twitter und Facebook, aber man findet mich auch überall sonst, sollte aber nicht unbedingt eine Antwort erwarten.
Okay, Hardcore oder Casual Gamer?
Sehr casual, weil wenn ich mich drauf einlassen würde, wäre ich Hardcore und dafür habe ich keine Zeit leider.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Ja, das, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, ehrlich. Ich habe das, schon mal so ein paar Interviews bei euch angeschaut und dann habe ich es auch gegoogelt, aber ich habe inzwischen schon wieder vergessen, was es ist.
Streichen wir nahtlos. Was, was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Oh, da denke ich oft, habe ich das geschrieben? Ich stelle fest, dass ich ganz viele Sachen wieder vergesse und dann sehr froh bin, dass ich das bei mir selber dann wieder nachlesen kann.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Oh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, mal aufmachen. Google Chrome Startseite mit nichts drauf.
Okay, und jetzt kommen wir zur ganz, ganz entscheidenden Frage. Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst irgendwas aus dem Netz, was wir in der nächsten Woche unbedingt hier an dieser Stelle vorstellen müssen?
Ja, ich habe viel überlegt. Es ist ja schwierig, da was auszuwählen. Aber einer meiner absoluten Lieblingsblogs ist der Anders Anziehen von Sandra Dankert. Sie macht ganz tolle Fotos von Menschen, die sie auf der Straße sieht, also Fremde, die ihr außergewöhnlich oder interessant erscheinen und oder die was Besonderes anhaben, was interessant ist. Die spricht sie an, ob sie sie fotografieren darf und stellt die dann auch vor. Also erzählt dann, was die machen, was das für Leute sind. Und das sind ganz berührende, ganz intensive, aber gar nicht lange Texte über Menschen, das finde ich ganz großartig.
Okay,
mit
also
Fotos dabei. Hm.
Dein Tipp an das Anziehen, hast du noch einen zweiten Tipp für uns?
Ja, was ich auch ein sehr schönes Blog finde, ist das Fremdwörterbuch von Kübra Gümülsay. Also das heißt ein Fremdwörterbuch und da beschreibt sie Beobachtungen und Gedanken aus dem Leben zwischen verschiedenen Kulturen oder auch über die Schwierigkeiten im Gespräch zwischen verschiedenen Kulturen. Da finde ich auch immer gute Denkanregungen.
Antje, ich danke dir. Wir haben alles zusammen und kümmern uns in der nächsten Woche dann um deine Tipps und werden ein weiteres tolles Blog vorstellen. Vielen Dank, mach's gut.
Ja, danke, tschüss.
Weltraum Power haben wir gehört. Eine niegelnagelneue Band aus Berlin, die ihr morgen live im Radio bei Unsigned hören und bestaunen könnt. Moderator Christoph Schrag freut sich schon tierisch auf die vier Berliner, denn der hat mir erzählt, seit Monaten staunt er über die Songs. Die sind ganz fleißig beim Uploaden und laden immer neue Songs hoch. Und er ist jedes Mal beeindruckt und jetzt endlich hat er sie mal ins Studio bekommen können. Er weiß noch nicht allzu viel, lässt sich dementsprechend, wie wir alle, morgen überraschen, wenn Weltraum Power bei ihm ab 18 Uhr bei Unsigned zu Gast sind. Und ich glaube, das wird ein lustiger Sonntagabend. Hört mal rein. I would do tapes. You know me, if you talk about the Redskin school, the original warrior school, defend your rights and your lands. City Bull was born in 1831. City Bull in my fight in the Indian capital. City Bull lives in the South Dakota. City Bull was a Gracie Yooks leader. City Bull fight them fool, them a white soldier. Them a control the land, them a oppressor. City Bull fight them fool with a whip and then a pull. Them a control the land, Indian them can't understand. One bull, crow foot, big foot, white bull. You know me, if we talk about the Redskins. Mit den Voodoo-Tapes dubben wir uns so langsam ins Wochenende. Wenn euch der Song gefallen hat, dann guckt doch mal auf trackback.fritz.de, denn die Voodoo-Tapes sind so gut und schenken euch diesen Song Sitting Bull zusammen mit Adrian Lion Warrior. Der steht nämlich mit Creative Commons Lizenz im Netz zum Download bereit. Findet ihr auf trackback.fritz.de zusammen mit allen weiteren Links zur Sendung von heute, zu den Gesprächspartnern, zu den Themen, die wir hatten. Nächste Woche gibt's dann ausnahmsweise mal kein Trackback. Da feiern wir ja Geburtstag und übertragen ein großes Konzert. Aber in 14 Tagen ist es wieder soweit und dann begrüßt euch wie gewohnt wieder Theresa Sickert hier am Samstagabend um 18 Uhr. Ich sage tschüss, macht's gut, schön war's und bin raus.
Ein Podcast von fritz.de.